Advent. Heute brennt die zweite Kerze. Heute, ja, fangen wir den zweiten Advent. Ich habe mir gedacht, ich möchte doch nochmal eine Predigt machen zur Bedeutung von Advent. Vielleicht habe ich mir gedacht, vielleicht denkt man da nicht so drüber nach. Ist zumindest mir so ergangen. Ich musste mal im Studium eine Arbeit machen. Über Weihnachten und Advent. Ich habe mir gedacht, so, ja, wieso Weihnachten und Advent? Da habe ich mich damit befasst und da habe ich so angefangen zu realisieren, ich habe keine Ahnung, was Advent ist. So, also ja, ich wusste, Advent, das bedeutet, das Lateinisch bedeutet Ankunft, ja. Ankunft von Jesus, ja. Ja, was ist es dann? Ist es einfach so eine Vorweihnachtszeit? Ja, Advent, das ist ja auch so eine Zeit des Wartens. Aber warten auf was eigentlich? Auf was warten wir eigentlich? Auf die Geschenke? Was war die christliche Antwort? Warten auf den Weihnachtsgottesdienst? Also eines ist ja klar. Wir warten heute nicht mehr darauf, dass dein kleines Kindlein in Bethlehem im Stall zur Welt kommt. Das ist ja schon passiert. Darauf müssen wir nicht mehr warten. Und tatsächlich hat man in der Kirchengeschichte, in der Weihnachtszeit, meistens nicht über Weihnachten gesprochen. In der Adventszeit nicht über Weihnachten gesprochen. So. Und wenn man sich auch Adventslieder anschaut, den Text anschaut, zum Beispiel, wir haben am Anfang Macht hoch die Tür gesungen oder ein anderes Adventslied, ein typisches Adventslied wäre Tochter Zion. Wenn man auf den Text achtet, dann merkt man, dass diese Lieder so rein gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Da kommt keine Krippe vor, nicht Bethlehem, keine Hirten, keine Engel, kein Stern von Bethlehem, keine Weisen aus dem Morgenland. All diese Bilder, die wir von Weihnachten kennen, die kommen da alle nicht vor. Das sind übrigens zwei Bilder von Albrecht Dürer. Alle Bilder, die ich heute zeigen werde, werden von Albrecht Dürer sein. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Und dann predigen wir an Weihnachten, dass dieser Jesus an Weihnachten eben gerade nicht in Herrlichkeit kam und nicht aussah wie ein König und nicht in einen Palast geboren wurde, sondern dass er arm und schwach war. Dass nichts von Herrlichkeit und Heiland und das stimmt ja auch. Und Tochter Zion ist ähnlich, da jubelt Jerusalem in dem Lied, nicht Bethlehem. Und Jerusalem singt Hosianna und der König, der reitet in diesem Lied auf einem Eselein. Ist ja nicht Palmsonntag heute. Das sind eigentlich Motive, die wir heute eher mit Ostern verknüpfen und eigentlich nicht mit Vorweihnachtszeit. Aber es ist es ja. Advent ist nicht Vorweihnachtszeit. Zumindest in der Kirchengeschichte ist es nicht das Warten auf Weihnachten, sondern das Warten auf Jesus. Ja, wir warten heute auch auf Jesus, aber nicht, dass er im Stall in Bethlehem geboren wird, sondern wir hoffen darauf, dass er nochmals kommt und einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Und dieses Warten auf dieses zweite Kommen, es wird in der Kirchengeschichte, wird diese Adventszeit wird diese unterstrichen mit Bibeltexten, die diese Hoffnung auf die Befreiung und auf den Messias ausdrücken. Das sind oft Propheten aus dem Alten Testament, wie sie auf diese erste Ankunft gewartet haben. Und das ist ja, funktioniert so ein bisschen parallel, wie wir wieder auf die Ankunft von Jesus warten. Aber es steht auch, diese Hoffnung auf die Befreiung, diese Hoffnung auf den Messias steht auch in anderen Texten im Zentrum. Und so einen Text möchte ich heute lesen. Ich lese nämlich aus Offenbarung, aus Offenbarung 12. Wenn du deine Bibel hast, dann kannst du sie bei Offenbarung 12 aufschlagen. Das ist das letzte Buch der Bibel. Das ist einfach zu finden. Muss einfach nicht im Begriffsregister landen. Das ist ein bisschen weiter vorne. Und die ihr eure Bibel nicht dabei habt, das ist hier auch eingeblendet, der Text. Gut, ich lese Offenbarung 12. Und es erschien ein gewaltiges Zeichen am Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Sie ist schwanger und sie schreit in den Wehen und Schmerzen der Geburt. Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg. Und er schleuderte sie auf die Erde. Und der Drache steht vor der Frau, die gebären soll, um ihr Kind zu verschlingen, sobald sie es geboren hätte. Da gebar sie einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden wird mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde zu Gott entrückt, zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, der ihr auf Gottes Geheiß bereitet worden ist. Dort soll sie mit Nahrung versorgt werden, 1260 Tage lang. Und es brach ein Krieg aus im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache und sein Engel nahmen den Kampf auf. Doch er vermochte sich nicht zu behaupten, und es gab für sie keinen Platz mehr im Himmel. Und hinabgeworfen wurde der große Drache, die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan heißt und den ganzen Erdkreis verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte im Himmel eine mächtige Stimme rufen: Jetzt ist erschienen das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn hinabgeworfen ist der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht verklagt hat vor unserem Gott. Sie selbst haben ihn besiegt, dank dem Blut des Lammes und dank dem Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben gering geschätzt bis hin zum Tod. Darum freut euch ihr Himmel und ihr, die ihr darin wohnt. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er ist voller Zorn, weil er weiß, dass ihm wenig Zeit bleibt. Als der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgeworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hat. Da wurden der Frau die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, dass sie in die Wüste fliege, an den Ort, wo sie mit Nahrung versorgt werden sollte, 3,5 Zeiten lang geschützt vor dem Anblick der Schlange. Und die Schlange spie aus ihrem Rachen Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, dass sie von den Fluten mitgerissen werde. Doch die Erde kam der Frau zu Hilfe, und die Erde öffnete ihren Schlund und verschlang den Wasserstrom, den der Drache aus seinem Rachen spie. Da wurde der Drache zornig über die Frau und ging fort, Krieg zu führen mit dem Rest ihrer Nachkommenschaft, mit denen, die die Gebote Gottes beachten und am Zeugnis Jesu festhalten. Und er trat an das Ufer des Meeres. Ja, wieder so ein crazy Text aus der Offenbarung. Und bei so Texten aus der Offenbarung ist immer die erste Versuchung, also es gibt verschiedene Versuchungen, aber ich glaube, die erste Versuchung mit so einem Text ist, mit allem, was man hier liest, etwas zu sehen, das sich jetzt gerade erfüllt. Ist ja Prophetie, die ist von damals, bezieht sich auf die Endzeit, heute ist Endzeit. Da muss ich das ja jetzt erfüllen, denn heute ist Endzeit. Ein bisschen Gedankenakrobatik ist meine Meinung zu dieser Ansicht. Besonders mit dem Text geht es sehr schlecht auf. Dieser Knabe, der da geboren wird, das ist ja offensichtlich Jesus. Und wenn sich das zur Zeit von Johannes noch nicht erfüllt hat und sich jetzt erfüllen müsste, dann wäre der Knabe ja noch nicht geboren. Und geht irgendwie einfach nicht auf, aber es ist, was, das wird zum Beispiel von Sektenführern zum Beispiel beansprucht. So, ich bin der Knabe, der geboren worden ist, der die Völker weiden soll mit Eisen und Stahl. So, nein, nein, das ist nicht, was dieser Text sagen will, dass jetzt nochmals so ein Knabe kommt. Eine andere Versuchung mit diesem Text speziell ist, hier drin einfach Weihnachten sehen zu wollen. Ja, das ist so eine Frau, die kriegt ein Kind und dann wird sie verfolgt, nachdem sie dieses Kind gekriegt. Irgendwie kriegt man das ja so hingebogen. Ich glaube aber, geht schlussendlich auch nicht auf. Aber das haben wir gesehen, dass in der Kirchengeschichte, das hat sich in der Frage geäußert, dass sich die Leute gefragt haben, hey, wer ist diese Frau? Da kommt ja diese Frau, die mit 12 Sternen, Sonne, Mond, und wenn der Text Weihnachten wäre, dann wäre das ja Maria. Und da hat man Maria so dargestellt. Die sitzt da auf so einem Mond, da hat sie oben 12 Sterne, sie ist so bekleidet mit der Sonne, ist schwierig zu zeichnen. Ja. Das ist so das da rundherum. Das ist ein Bild, das Maria darstellen soll eigentlich. Und das kommt von daher, weil man diesen Text hier verstanden hat, also das hier ist einfach Weihnachten. Ich glaube nicht, dass dieser Text sich nur auf Weihnachten bezieht. Das geht schlussendlich nicht auf, das wird auch dem Text nicht gerecht. Diese Textgattung hier nennt man ja Prophetie. Und die benutzt verschiedene Symbole, die sie zusammenstellt. Und damit gibt sie eine neue Perspektive auf die Dinge. Mit einer anderen Textgattung wäre das nicht möglich gewesen. Wir müssen die Textgattung beachten. Das ist uns ja intuitiv eigentlich klar. Ich meine, wenn man eine Einkaufsliste versucht so zu lesen wie einen Liebesbrief, dann ergibt das keinen Sinn. Wir müssen Prophetie lesen wie Prophetie. Wir müssen Prophetie lesen wie Prophetie. Und ich denke, was das bedeutet, ist, wir müssen schauen, worauf sich diese Symbole beziehen. Symbole, die stehen in einem Kontext. Und wenn man den Kontext nicht versteht, dann steht man da, wie ihr heute Morgen am Anfang vom Gottesdienst habt euch dieses Zelt hier angeschaut und gefragt, was ist der Kontext von diesem Zelt? Warum steht hier ein Zelt mit Zehnernötli drauf? Erst als ihr den Kontext gehabt habt, habt ihr verstanden, das geht um das. Für die, die Predigt nachschauen, das wird sehr verwirrend für euch. Symbole, zum Beispiel bei der Frau hier, da bezieht sich Johannes auf Symbolik, wie wir sie in 1. Mose 37 finden. Da ist die Geschichte von Josef mit seinen Brüdern. Josef ist ein Sohn von Jakob und der hat da so Träume. Und das ist einer davon. Ich lese es ganz kurz. Das 1. Mose 37, Verse 9 und 10. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern. Er sprach, seht, ich habe noch einen Traum gehabt. Seht, die Sonne und der Mond und 11 Sterne warfen sich vor mir nieder. Und er erzählte das seinem Vater und seinen Brüdern. Sein Vater schalt ihn und er sprach zu ihm, was soll dieser Traum, den du geträumt hast, sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen. Jakob, der ist ja der den neuen Namen kriegt, Israel, und seine Söhne, das sind dann die 12 Stämme von Israel, aus denen sich das Volk Israel zusammensetzt. Also in diesem Traum, da wird diese Symbolik von Sonne, Mond, 12 Sternen, die wird hier eigentlich mit dem Volk Israel verknüpft. Und wahrscheinlich, Johannes bezieht sich auf das. Der kennt die Stelle, der weiß, dass die Leute, die seinen Brief lesen, die Offenbarung lesen, dass die Stelle kennen. Und dann kann man auch die Info dazu ziehen, dass sowohl Israel im Alten Testament als auch im Neuen Testament die Gemeinde oft mit einer Frau oder einer Braut symbolisch dargestellt oder verglichen wird. Im Alten Testament meistens nicht so schöne Stellen. Und so können wir darauf schließen, dass Johannes, wenn er hier diese Frau benutzt, dieses Symbol mit den Sternen und mit der Sonne und dem Mond, dass er das Symbol benutzen möchte für das Gottesvolk. Dass die Frau das Gottesvolk darstellen soll. Und ja, klar, das Kind, das sie auf die Welt bringt, ist dann Jesus. Das ist ja auch nicht falsch. Der ist ja ein Kind vom Gottesvolk. Er ist ja Jude. Also es wird, glaube ich, so langsam klar, Johannes spricht hier nicht nur über Weihnachten, aber spricht auch nicht nur über Israel und so weiter. Er verbindet hier verschiedene Ebenen miteinander, nimmt auf diverse Stellen aus dem Alten Testament Bezug, stellt Zusammenhänge her, verbindet alles zu einem neuen Bild. So, jetzt haben wir die Frau, den Knaben, die Sonne, der Mond und die 12 Sterne. Darum haben wir jetzt 5 der 29 wichtigsten Symbole in diesem Text, die Johannes hier gebraucht. Wir müssen etwas vorwärts machen, dass wir fertig werden. Nein, Spaß. Ich hoffe, es ist aber klar, wenn wir diesen Text, wir könnten diesen Text hier so durchgehen und wir würden überall würden wir wieder drauf kommen, da bezieht sich Johannes auf das, auf das, auf das, auf das. Dann wären wir aber morgen noch hier und uns würde allen den Kopf rauchen. Mein Punkt ist, ich glaube, wir müssen biblische Prophetie mehr sehen wie ein Bild und nicht bloß wie ein Fahrplan, falsche Gattung, zuerst kommt das, dann passiert das, dann passiert das, das ist nicht Offenbarung. Wir müssen es mehr so sehen wie ein Bild wie diese beiden Bilder. Hier hat Albrecht Dürer versucht, dieses Kapitel hier, diese Offenbarung 12, versucht in 2 Holzstiche zu bringen. Das sind keine Fotos, das sind keine Momentaufnahmen. Hier wird einiges gerafft. Zum Beispiel, man sieht der Drache, wie der gleichzeitig mit seinem Schwanz da die Sterne vom Himmel fegt und gleichzeitig wie er das Wasser ausspeit aus seinem Rachen. Obwohl im Text ist ja das eine ganz am Anfang, das andere ganz am Schluss. So funktionieren Bilder halt. Albrecht Dürer musste da keine Erklärung beilegen, wie man dieses Bild jetzt verstehen muss. Das versteht man, weil man die Bilder versteht. Wir verstehen, dass es ein Bild, das sowas erlaubt, dass etwas, was nicht gleichzeitig passiert, gleichzeitig gezeichnet wird. Ich glaube, es ist ähnlich mit der Prophetie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, hey, das, was Johannes hier schreibt, das sind Dinge, die er in einer Vision gesehen hat. Also er bringt in Worte, was seine Augen wahrgenommen haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Johannes hat das Alte Testament gekannt wie seine Westentasche. Und jetzt sieht er da diese Dinge. Und ihm gehen da 10 Glühbirnen gleichzeitig auf. Und denkt, das hängt mit dem zusammen und das mit dem und das ist damit gemeint und das wollte Gott damit sagen, darauf wollte er da andeuten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er schreibt an Gemeinden, die immer mehr in einem Kontext der Christenverfolgung leben. Und was er vermitteln will, glaube ich, ist irgendwie, hey, sagt dann diese Gemeinde, hey, schaut, was ich gesehen habe. Ist es nicht genial, wie Gott das von Anfang an alles geplant hat? Wie das alles zusammenhängt? Und jetzt schaut eure Situation im Kontext der Weltgeschichte an. Ja, die Welt, die steht in einem Kontext einer kosmischen Rebellion. Also es sind mehrere Rebellionen, die aber eigentlich eine Rebellion sind. Also die Schlange in 1. Mose 3 oder die Seeschlange aus Psalm 104 oder das Tier mit den 10 Hörnern aus Daniel oder der Satan im Hiob und so weiter. Johannes setzt die hier alle gleich, also verschiedene Bilder und Namen für dasselbe. Und das ist eine Rebellion, die einen Drittel der Sterne vom Himmel fegt. Wahrscheinlich sind die Sterne Symbole für Engel und hier ist die Rede von den Engeln, die in Vers 7 dann an der Seite des Drachens kämpfen. Es ist eine Rebellion, die ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt. All das, um Gottes Heilsplan zu vereiteln. Und jetzt kommt der große Twist. Diese Rebellion vom kosmischen Ausmaß, ein Drittel der Sterne und so weiter, die kann es nicht mit einem kleinen Kind aufnehmen. Weil Gott gesagt hat, nein. Also hat es nicht mal gesagt. Und in diesem Vers 5 wird dann das gesamte Leben von Jesus zusammengerafft. Er wird dann geboren und am Ende vom Vers wird er zu Gott entrückt, zu seinem Thron. Also er ist schon auferstanden, aufgefahren zum Thron Gottes. Das hat einige Kommentatoren natürlich beschäftigt. Natürlich ist das eine knappe Zusammenfassung vom Leben von Jesus. Was soll Johannes auch dazu noch sagen? Dass Satan sich 3 Tage lang gedacht hat, er hätte was erreicht. Und Johannes setzt das direkte Fazit eigentlich darunter. Das ist das, was dann in den folgenden Versen beschrieben wird. Der Satan, der denkt ja, der hat da leichte Beute, wenn dieser Gott Mensch wird und dass er da leichte Beute hat und dabei fährt er eigentlich die größte Niederlage ein. Denn jetzt wird dieser Drache aus dem Himmel geworfen. Die Frage, die sich bei manchen vielleicht aufdrängt, wieso erst jetzt? Wieso durfte der denn überhaupt so lange im Himmel bleiben? Ich wurde vor ein paar Wochen von jemandem etwas Ähnliches gefragt über das Buch Hiob. Warum darf der Satan da überhaupt noch vor Gott treten? Warum darf der vor Gott gehen und dem Dinge sagen? Weil offensichtlich darf er das da. Und eigentlich duldet ja Gott nichts Sündiges bei sich. Also eine gute Frage. Und es stellt sich auch hier. Der Satan ist ja für diese unsichtbare Welt geschaffen. Da gehört er eigentlich hin als Berater von Gott. Nach seiner Rebellion scheint ihn Gott noch ein bisschen weiter zu dulden da. Ich meine, er duldet ja auch den Menschen noch in seiner Rolle auf der Erde. Der Mensch hat ja auch rebelliert. Und ich glaube, wir können es als etwas Gutes ansehen, dass Gott uns nicht aufgegeben hat, sogar Rettung ermöglicht. Dass Gott den Satan nicht sofort auslöscht, das ist ja das eigentlich Verrückte. Wo er dann ist, dass er da dann noch ein bisschen im Himmel bleiben darf, das ist für mich gar nicht das Verrückte. Das Verrückte ist, dass Gott den Satan nicht sofort auslöscht. Und es bleibt uns wahrscheinlich ein bisschen ein Mysterium, aber wir können feststellen, Gott hat seine Zeiten für alles. Und die Zeitverhältnisse im Himmel, die scheinen sowieso ein bisschen anders zu sein. Das, was im Himmel wie eine Rebellion aussah, das sah auf der Erde vielleicht aus wie mehrere Rebellionen durch verschiedene Gestalten zu verschiedenen Zeitpunkten. Wahrscheinlich ist sowas, was Johannes hier sagen will. Und dann eben, als die Zeit richtig war, als Gott gesagt hat, jetzt ist die Zeit richtig, da hat er den Satan und seine Engel aus dem Himmel geworfen. Oder besser gesagt, werfen lassen. Also nichts in diesem Text lässt die Deutung zu, dass der Satan in irgendeinem Punkt Gott ebenbürtig sein könnte. Ich glaube, das ist eine der Kernbotschaften von diesem Text. Gott steht über allem. Und selbst wenn der Teufel jetzt gegen die Gemeinde wütet, betrifft das Gottesplan nicht im Geringsten. Der Teufel ist jetzt also aus dem Himmel geworfen. Und damit ist der Krieg aber noch nicht vorbei, Nein, der Drache, der kämpft immer noch mit dem Rest der Nachkommen der Frau, das ist Vers 17, mit der Gemeinde. Der Krieg ist noch nicht vorbei, aber er ist schon gewonnen. Der Krieg ist schon gewonnen. Es gibt zwar noch so ein paar trotzige Plünderzüge vom Satan, bis seine Zeit dann endgültig abgelaufen ist, aber der Krieg ist schon gewonnen, aber er ist noch nicht vorbei. Das ist was, das passiert eigentlich ständig mit Kriegen, wenn wir es uns heute so in der Weltgeschichte anschauen. Dass eine Macht vernichtend geschlagen wird und sich dann immer noch für Monate immer noch ein bisschen weiter zurückzieht. Eigentlich ist schon klar, sie haben verloren, aber sie kämpfen immer noch weiter. Irgendwann mal kommt es bei ihnen an, vielleicht haben wir verloren, vielleicht sollten wir aufgeben. Dann dauert es noch ein paar Tage, bis sie sagen, okay, wir kapitulieren, und dann dauert es noch ein paar Tage, bis sie dann die Kapitulation unterschrieben und eingereicht haben. Krieg ist schon gewonnen, aber ist noch nicht vorbei. Das ist eine extrem gute Botschaft, wenn du auf der Seite der Sieger bist. Und ich glaube, das ist schlussendlich die zentrale Frage vom ganzen Buch der Offenbarung. Auf welcher Seite stehst du in diesem Buch? Hey, wie findet Jesus dich vor, wenn er kommt? Oder wenn du jetzt aus dem Leben gerissen würdest? Wie findet Jesus dich vor? Und dann gibt es am Ende zwei Arten von Menschen. Es gibt solche wie die hier in Vers 11, wo es heißt, sie selbst, das sind die, die angeklagt wurden vom Satan, haben ihn, Satan, sie selbst haben ihn besiegt, dank dem Blut des Lammes und dank dem Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben gering geschätzt bis hin zum Tod. Also, dank dem Blut des Lammes, sie haben auf das gesetzt, was Jesus für sie getan hat. Sie haben an dem festgehalten, haben ihr Leben für weniger wichtig genommen, um bei diesem Jesus sein zu können, und sind zum Teil bis in den Tod, bis hin in den grausamen Tod gegangen. Jeder geht bis in den Tod. Sind zum Teil bis in den grausamen Tod gegangen, um bei Jesus bleiben zu können. Das ist die eine Art von Menschen, die es gibt. Und die andere Art, das ist die, denen das Leben hier wichtiger ist als das ewige Leben. Die dafür das ewige Leben opfern, für das Leben, das sie hier haben wollen können. Darum, Advent ist nicht die Hoffnung auf ein baldiges Weihnachten. Es ist nicht die Hoffnung auf Geschenke, auch nicht die Hoffnung auf das Ende vom Weihnachtsstress. Das Ziel von Advent ist nicht, sich auf das Ganze drumherum zu freuen, sondern auf den Kern. Jesus kommt. Darum richtet sich Advent nicht auf Weihnachten aus, sondern auf die Wiederkunft von Jesus. Auf das Ende von diesen Anfeindungen des Teufels. Wenn der Krieg dann wirklich vorbei ist, das sollte unser großer Trost sein, dass dieser Hass, den der Teufel momentan an uns auslässt, dass der dann nicht mehr sein wird. Und ich glaube, das ist die Adventsbotschaft von Johannes. Jesus kommt bald. Er ist Sieger. Er bringt uns die endgültige Befreiung. Jesus verspricht am Ende der Offenbarung, ich komme bald. Amen, Herr Jesus, komm bald.